der Qualitätspodcast. Alles rund um Qualität und Qualitätsmanagement. Heute mit ihrer Moderatorin Nathalie Rittgasser.
Liebe Zuhörende, ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge unseres Qualitätspodcasts. Heute widmen wir uns den Themen Produkthaftung und Product Compliance, zentrale Begriffe für das Qualitätsmanagement. Es geht um rechtliche, sicherheitsrelevante und wirtschaftliche Aspekte und um die Fragen, wie stellen wir sicher, dass unsere Produkte höchsten Qualitätsstandards entsprechen und was passiert, wenn es doch zu Problemen kommt. Unser Gast kennt die vielfältigen Facetten und Fallstricke, denn er ist mit seiner Kanzlei seit vielen Jahren in diesem Bereich tätig. Herzlich willkommen, Professor Dr. Thomas Klint von der Anwaltskanzlei Nöhr. Ich freue mich, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Ja, liebe Frau Rittgasser, das gilt aber umgekehrt umso mehr. Herzlichen Dank für Ihr Interesse am Thema.
Herr Klint, ich habe einen Satzanfang für Sie vorbereitet und ich lade Sie ein, einmal folgende Aussage zu ergänzen, bitte. Qualität beginnt für mich.
Qualität beginnt für mich in der Stabilität von Prozessen.
Sehr interessant, vielen Dank. Ich sagte zu Beginn ja bereits, dass Sie sich auf die Themen Produkthaftung und Product Compliance spezialisiert haben. Sie sind Senior Partner in der Kanzlei Nöhr und haben dort den Teamlead in diesem Bereich. Verraten Sie uns vielleicht zu Beginn, wie kamen Sie dazu, sich als Anwalt für den normativen Bereich zu spezialisieren?
Das liegt am Zufall, dass meine juristische Promotion nicht ohne Folgen blieb. Ich habe promoviert über CE-Kennzeichnung, Maschinenrichtlinie, Konformitätsbewertungsverfahren. Das war damals 1997 ein völlig esoterisches Thema und habe deswegen sehr viel Kontakte mit Marktüberwachungsbehörden, Berufsgenossenschaften, QS-Leuten gehabt und viel weniger mit Juristen. Wurde dann junger Anwalt und hatte als einen meiner ersten Fälle zufällig eine gerätesicherheitsrechtliche Untersagungsverfügung auf dem Tisch. Und man erinnerte sich in der Kanzlei daran, dass ich doch irgendwas über CE-Kennzeichnung geschrieben habe. Das Verfahren ging vor das Verwaltungsgericht Minden. Ich habe dort gegen das Gewerbeaufsichtsamt gewonnen. Das war beachtlich und hat irgendwie zu vielen Folgefragen geführt, unter anderem dazu, dass im Landeshaushalt NRW nicht vorgesehen war, dass das Land Prozesse verliert und deswegen die Gerichtskosten lange gedauert haben. Und so ergab das eine das andere. Die CE-Kennzeichnung hat ja bekanntlich immer mehr um sich gegriffen. Die behördlichen Verfahren wurden mehr und wurden intensiver und wurden für die Industrie auch rüder. Und so konnte ich eine anwaltliche Spezialisierung entwickeln, die heute ein ganzes Team ernährt.
Seitdem hat sie es also nicht mehr losgelassen. Ich kann mir aber auch vorstellen, es gibt ja sehr viele Entwicklungen in diesem Bereich. Wie halten Sie sich denn da up to date und vor allem, wie können das die Unternehmen schaffen?
Also es ist einigermaßen anspruchsvoll, sich da auf dem Laufenden zu halten. Am einfachsten ist es noch, wenn Sie gewissermaßen vor die Welle kommen und solche Entwicklungen mit begleiten, auch rechtspolitisch vielleicht sogar mit anstoßen. Aber in der Tat, es braucht einen 360-Grad-Blick, weil sich das gesamte Produktrecht in die Breite, wie in die Höhe, wie in die Tiefe entwickelt hat. Also haben wir früher über so klassische Sachen wie Medizintechnik, Maschinenanlagen, Druckgeräte, EMV, vielleicht noch Spielzeug gesprochen, reden wir heute zum einen über umweltrechtlich relevante Aspekte, Ökoeffizienz, Batterierecht. Wir reden aber auch über Lieferkettenfragen wie die Entwaldungsverordnung, Konfliktmineralien und wir reden natürlich über Cyber, Vernetzung und KI. Also das ist schon sehr in die Breite gegangen. Die Behörden haben sich immer mehr vernetzt. Die Behörden haben sich immer mehr digitalisiert, die Behörden sind deutlich mehr online unterwegs und für die Industrie ist es schwierig, da Schritt zu halten. Viele haben ein Normverwaltungsmanagement, haben aber kein Rechtsverwaltungsmanagement. Ich könnte jetzt pro domo sagen, da kann man in Kanzleien vielleicht irgendwelche Newsletter bestellen, aber es ist und bleibt eine Herausforderung, weil man ja mit zeitlichem Vorlauf die Entwicklung mitbekommen muss. Man kann nicht zwei Tage, bevor irgendwas Neues in Kraft tritt, Spezifikationen ändern.
Aber Sie sagten vorhin, Produktkonformität ist ja auch so ein zentraler Begriff für Sie. Warum Produktkonformität? Machen wir es noch nicht gut? Also sind die Produkte nicht konform?
Also jedenfalls die Fälle, die auf meinem Tisch liegen, da behauptet das einer, dass die Produkte nicht konform sind. Häufig die Behörden, manchmal der Wettbewerber, manchmal die Staatsanwaltschaft oder eine Versicherung. Aber natürlich ist Produktkonformität eine zentrale Herausforderung für die Inverkehrbringer. Ja? Das sind alles regulierte Industrien. Diese Produkte müssen nicht nur die Spezifikationen der Kunden einhalten, sondern sie müssen mal erstmals und vorrangig die Gesetze einhalten. Ja, und ein Produkt, das nicht matcht, was die Regulierung für dieses Produkt vorsieht, ist ein illegales Produkt. Das tut mir leid, so hart zu sagen. Und damit mein Produkt die gesetzlichen Anforderungen mindestens einhält, wenn nicht übertrifft, muss ich natürlich die gesetzlichen Anforderungen erstmal kennen. Ich muss sie identifizieren und ich muss sie sozusagen runterbrechen auf Anforderungen im technischen Design, im Anforderungen an technische Dokumentation. Was ich nicht kenne, werde ich eigentlich nur durch Zufall einhalten. Und deswegen ist Produktkonformität durchaus eine organisatorische Herausforderung für Unternehmen. Ja, es fängt beim Identifizieren der Rechtsvorschriften an. Es geht darum, sie zu verstehen. Es geht darum zu verstehen, was man an die Zulieferer weitergeben muss. Es geht darum, die eigenen Fertigungsprozesse hinzukriegen. Es geht darum, die eigenen Entwicklungsprozesse hinzukriegen. Das scheint millionenfach sehr gut zu gehen. Ja, ich habe da so einen Bias-Blick. Bei mir landen die Fälle, wo es nicht gut geht.
Ja, es hört sich aber auch ein bisschen nach einem Wespennest an. Ich kann ja immer mal irgendwo reinstechen und plötzlich merke ich vielleicht doch, huch, an der Stelle ist es eben nicht konform oder vermeintlich nicht konform. Da wäre ich erstmal drauf hingestoßen. Wofür sensibilisieren Sie die Unternehmen und ihre Mandanten dann?
Naja, ich sensibilisiere sie dafür, sorry, das ist jetzt möglicherweise ein typisch anwaltlicher Angang oder ein typisch juristischer Angang, aber ich sensibilisiere sie vor allen Dingen dafür, was Non-Compliance im Produktrecht bedeutet, ja. Also wenn ich diese Vorschriften nicht einhalte, wird das über kurz oder lang Konsequenzen haben. Ja, das mag nicht sofort auffallen, ist aber eine schleichende Frage der Zeit und es ist ein vermintes Gelände, auf dem man läuft. Und die Non-Compliance-Herausforderungen sind für die Unternehmen gewaltig und zwar nicht juristisch, sondern kaufmännisch. Ja, also wenn Sie sich vorstellen, dass eine Behörde später ein Vertriebsverbot anordnet von irgendeinem im Verkauf wahnsinnig erfolgreichen Produkt, dann ist das eine betriebswirtschaftliche Herausforderung, keine juristische. Wenn Sie sich vorstellen, dass eine Behörde nachher einen Produktrückruf aus dem Feld anordnet, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, welchen finanziellen Impact das hat. Wenn es zu echten Unfällen kommt, die daran liegen, dass das Produkt die Sicherheitsvorschriften nicht einhält, dann sind Sie in der Situation von produkthaftungsrechtlichen Ansprüchen irgendwo auf der Welt. Oder Sie sind vielleicht sogar bei staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen. Also ich will nicht über Angst in die Beratung kommen, aber man muss schon klar sagen, dass die Non-Compliance kein Gentleman's-Vergehen ist, sondern ganz harte, handfeste Konsequenzen hat.
Und ja auch sehr viel mit sich ziehen kann, wenn wir jetzt mal in serieller Produktion denken, die Sie angesprochen haben, zu sagen, was kommt denn dann womöglich auch noch danach auf mich zu? Also das einzelne Produkt, das es jetzt ist. Damit bleibt es ja wohl nicht geschehen.
Und deswegen bin ich ja so davon überzeugt, dass QSQM da die Lösung sein muss, weil wir ja nicht über ein Manufakturwesen reden. Wir reden ja nicht über einen Klavierflügel, der in 7 Monaten einzeln zusammengesetzt werden, sondern wir reden beim Industriestandort Deutschland über hochserielle Massenproduktion im B2C wie im B2B-Sektor. Und wenn da etwas falsch geht, dann geht es 100.000 Male falsch. Ja, also der Erfolg einer ISO 9000 ablaufenden Produktionsidentität ist halt, dann sind alle Klone falsch. Und das macht halt die Stückzahlen gleich so groß und das macht die kaufmännischen Herausforderungen gleich so schwierig.
Was kann das Qualitätsmanagement an dieser Stelle leisten?
Also das Qualitätsmanagement ist ja sozusagen vorrechtlich. Das kommt ja eigentlich schon ins Spiel, wenn und weil es um Kundenanforderungen geht. Ja, es geht darum, Prozesse aufzusetzen, die eindeutig sicherstellen, dass ich in der immer gleichbleibenden Qualität fertige und deswegen ausliefern kann und damit nie abweichend von den vertraglichen Anforderungen des Kunden komme. Und es ist nicht gesagt, dass der Kunde selbst eine Ahnung hat, welche rechtlichen Vorschriften da im Raum stehen, weil da bricht ja häufig Einkauf mit Vertrieb. Ja, da ist ja ein Jurist weit und breit nicht zu sehen. Trotzdem sind insbesondere in Firmen, die keine eigene Rechtsabteilung haben, sind die QS- und QM-Leiter häufig gewissermaßen die geborenen Ansprechpartner, wenn es um die Frage geht, ist eigentlich in eurer Prozessstabilität, mit der ihr die Fertigung begleitet, auch sichergestellt, dass ihr nicht am Recht vorbei fertigt? Egal, ob die Antwort ja oder nein ist, aber die Lösung wird da liegen, dass man es schafft, erst in einer Blaupause und dann in dem permanenten Klonen in der Fertigung zu sagen, wir stellen sicher, dass wir mit unseren Scher- und Quetschstellen nicht gegen die Maschinenrichtlinie verstoßen. Wir stellen sicher, dass wir mit unserer Vernetzung das Funkanlagenrecht einhalten. Das halte ich ja nicht mittwochs um 7.15 Uhr ein, sondern das halte ich prozessseitig immer ein oder nie. Und deswegen ist die Lösung sozusagen immer eine prozessseitige.
Das heißt, wenn Sie die Fälle haben, dann sprechen Sie mit den Qualitätsverantwortlichen. Zum einen natürlich, um zu gucken, wo war die Ursache, aber auch um den nächsten Schritt oder das Weiterführende auch aufzumachen.
Ja, also Frau Rüttgers, es gibt zwei Gattungen von Fehlern, die sich da draußen im Feld darstellen können. Das eine, aber das ist selten, sind richtige Konstruktionsfehler. Ja, also dass im F und E daneben gegriffen wurde, dass ich also im technischen Design schon falsch bin. Dann muss ja auch jeder gefertigte Klon falsch sein, weil er vollzieht ja nur nach, was das technische Design macht. Dann habe ich ja quasi, da habe ich 100% rechtswidrig. Dann habe ich alles draußen falsch und ich bin auch gar nicht austauschen lieferfähig. Ich müsste erst nachkonstruieren. Das ist aber selten. Die meisten Fälle, die zu Produktrückrufen führen, sind chargenbedingt. Da geht es um Fabrikationsabweichungen. Da geht es um Kalenderwoche 29 bis 37, wo ich in irgendeiner Weise Probleme verbaut habe, ja, welche auch immer das sind. Vorher ist IO-Ware, hinterher ist IO-Ware, aber dazwischen habe ich eine Abweichung, ich habe eine andere Wandstärke, ich habe einen anderen Lötzinn, ich habe eine andere Begasung. Das ist immer spannend rauszukriegen, was da eigentlich der technische Grund ist. Und das hat was mit fehlgelaufenen Fertigungsprozessen und deren Überwachung zu tun und gar nichts mit der R&D-Abteilung. Und deswegen sind, weil es in der Realität meistens Chargenprobleme sind, ist auch in der Realität meistens QSQM mein Ansprechpartner. Da sitzt dann zwar eine Rechtsabteilung bei, aber die löst für uns nicht die Ursachenaufklärung. Ja, dieser berühmte Root Cause in seiner Analyse. Da muss mir QSQM helfen, um rauszukriegen, wie konnte das eigentlich passieren? War es möglicherweise ein Zulieferer, der uns das Problem reingeinfiziert hat? Denn nur wenn ich dieses Problem sozusagen auf der Zeile verstanden habe, kann ich es A, draußen im Feld bekämpfen und B, für die Zukunft verhindern, dass es nochmal passiert.
Sie hatten ja vorhin gesagt, Ursachenansprache und Untersuchung ist an der Stelle ganz wichtig, um eben nicht in weitere Schäden reinzulaufen und daraus dann wirklich auch massive Schäden zu erhalten. Gibt es da mal Aha-Effekte bei den Unternehmen, die bei Ihnen sind, oder sind die dann auf
einmal? Ich erzähle Ihnen mal einen Fall, der zeigt, wie sowas passieren kann, ohne Böswilligkeit. Ja, ich hatte einen Mandanten, das ist schon Jahre her, der hat Hausgeräte hergestellt, so Wasserkocher, die haben wahrscheinlich im VK unter 15 Euro gekostet, ja, zu Hunderttausenden Stück. Wasserkocher haben, das liegt an den technischen Normen, einen Überhitzungsschutz für den Fall, dass sie aus Versehen ohne Wasser so ein Ding anmachen. Dann sollte ich das relativ schnell wieder abkühlen. Das funktioniert technisch über so einen Bimetallring, der in so einem schwarzen Gussgummi am Boden eines Wasserkochers ist. Das müssen Sie sich mal angucken zu Hause. Und ich hatte nun die Situation, dass bei diesem Mandanten mehrere Brandfälle gemeldet waren im trockenen Betrieb. Keiner konnte sich erklären, wie das war. Rückstellmuster brannten nicht. Wir haben bei eBay alte Wasserkocher zurückgekauft. Die brannten auch nicht. Irgendwas war in irgendeiner Charge anders. Ohne dass wir verstanden haben, woher das kommt. Aber da draußen brannten Häuser. Ja, und dann fragen Sie in Ihrer gesamten Zuliefererkette in den einzelnen Bauteilen und Modulherstellungen, ob irgendjemand was geändert hat. Dann sagen die alle auf Stücks geschworen, ich habe doch ein Änderungsmanagement mit dir vereinbart, das hätte ich dir doch anmelden müssen und so. Es dauert lange und braucht viel Zufall, bis Sie vielleicht dahinter kommen, dass irgendein siebter Vorlieferant, der irgendwelche kleinen schwarzen Gussringe backt, wegen Chinese New Year keine Nachbelieferung schwarzer Kunststoffe zum Verbacken bekam und in seiner ganzen Not weiße Kunststoffe mit einem Extruder gemischt hat, eigene Ascheanteile da reingetan hat. Das sah zwar schön schwarz aus, hatte aber einen viel zu hohen Flammenwert, Brennwert. Und der Bimetallring hat sich noch nicht bewegt, da waren die Teile schon am Brennen. Der hat wahrscheinlich gar nicht gewusst, welches Problem er uns einbrockt. In der Warenangriffskontrolle ist es schon gar nicht mehr aufgefallen, aber dann haben Sie aber mal ganz schnell 400.000, 500.000 Teile da draußen im Feld. Und wenn Sie dann richtige Brände haben, wissen Sie auch, das Problem realisiert sich. Und so etwas aufzuklären in einer technischen Ursachenanalyse ist ausgesprochen aufwendig, ist juristisch, technisch, auch finanziell ein Brocken. Aber Sie kommen ja nicht drum rum, weil wenn Sie es nicht aufklären, können Sie nicht mal mit Sicherheit sagen, es betrifft nur eine Charge. Und wenn Sie nicht sagen können, es betrifft nur eine Charge, verurteile ich Sie anwaltlich dazu, das gesamte Produkt zurückzurufen. Das will ja keiner. Also investieren wir viel, und da war es auch mit dem Leiter QSQM, haben wir also sozusagen, wir haben viel investiert und gehirnt in die Frage, wie kann ich denn einen Stress auf das Produkt so legen, dass ich überhaupt mal den Vorfall nachvollziehen kann, dass ich ihn provozieren kann. Das kostet viel Zeit. Die Unternehmen schätzen das fehl ein, wie lange man braucht, um Ursachen wirklich auf den Grund zu gehen. Nachher ist dann immer alles klar. Nachher fällt einem ein, welche Abkürzung man hätte nehmen können. Aber am Anfang ist es halt mehr oder minder eine Blackbox, die sie versuchen aufzuklären.
Da geht es ja auch sehr viel darum, die Risiken einzuschätzen. In Ihrem Beispiel ist eine sehr lange Lieferkette da. Da geht es natürlich auch darum, wie kann ich da die Risiken minimieren in langen Lieferketten und wie kann ich so eine Lieferkettenüberwachung auch sicherstellen? Also haben Sie da noch weitere Tipps an die Unternehmen, wie die da rangehen können, gerade in solchen Fällen, weil das ja tatsächlich dann, wie Sie es aufgezeigt haben, bis in die Spitze geht?
Ja, also die zentrale eine Antwort darauf gibt es natürlich nicht. Es ist wahrscheinlich ein ganzes Bündel an Blumen, die man zu einem Strauß verbinden muss. Dazu gehört eine vernünftige Lieferantenauswahl, dazu gehört eine vernünftige Lieferantenauditierung, dazu gehört vielleicht auch eine unangekündigte Werksbesichtigung, dazu gehört vielleicht auch eine vertragliche Abrede mit dem Lieferanten über seine Vorlieferanten, insbesondere, dass er die nicht einfach austauschen darf, ohne mit ihnen gesprochen zu haben. Dann muss man vielleicht auch, was die Robustheit von Lieferketten im heutigen geopolitischen Umfeld sagen, dass ich vielleicht nicht nur einen Lieferanten, sondern Parallele habe, dass ich auch eine stärkere Ausfallabdeckung habe. Ganz am Ende ist es eine Mischung zwischen technischen Qualifikationen, Überwachungen und vielleicht auch den richtigen Qualitätssicherungsvereinbarungen aus anwaltlicher Hand. Das ist mir deshalb so wichtig, weil der Unsicherheitsfall, der Product Safety Case, der ist ja sozusagen die schlimmst anzunehmende Qualitätsabweichung, die es gibt. Da reden wir ja nicht mehr darüber, dass die Farbechtheit nicht stimmt. Da reden wir ja nicht darüber, dass also irgendwo ein Geräusch lauter ist als in den Spezifikationen angegeben oder so, sondern da reden wir ja schwarz-weiß darüber, die Produkte sind sicher oder sie sind auf einmal unsicher. Und die rein qualitative Frage, wie farbecht darf es denn sein? Wie viel Ausschuss habe ich denn in der Präzision von Nähten? Ist eine große Herausforderung für QSQM, ist aber dem Recht völlig wurscht. Das ist ja nur in den Verträgen geregelt und da gibt es einen, der bezahlt dafür und die beiden werden sich geeinigt haben, welches Qualitätsniveau welchen Preis rechtfertigt. Ob das Ding sozusagen farbecht ist als T-Shirt, ist also dem Gesetzgeber egal. Ob die Färbung des T-Shirts bei Ihnen eine Allergie auslöst, ist dem Gesetzgeber überhaupt nicht mehr egal. Das heißt, sobald wir bei Qualitätsabweichungen in Sicherheitsabweichungen kommen, kommen völlig neue Stakeholder aufs Spiel, nämlich der Gesetzgeber mit seinen Anforderungen und insbesondere all die Konsequenzen, wenn ich es dann nicht einhalte.
Die Abteilungen sind ja auch sehr unterschiedlich in den Unternehmen aufgehangen. Mal ist es eine Stabsstelle, mal ist es in anderen Bereichen oder zusammengenommen. Auch mit der Entscheidungsebene ist das immer unterschiedlich geregelt. Was empfehlen Sie, wie das Zusammenspiel in den Unternehmen funktionieren muss? Also dass jetzt, ich sag mal, das nicht auch abgeladen wird, jetzt zu sagen, das ist doch die Aufgabe QM, QS. Was muss da von Ihrer Meinung nach auch im Unternehmen zusammenlaufen?
Ich beschreibe Ihnen mal eine Entwicklung, die ich beobachte. Zunehmend wird bei den Unternehmen, die sozusagen serielle Masse herstellen, ja, zunehmend sehe ich Visitenkarten, auf denen steht als Abteilung Product Compliance oder Product Compliance Officer als Berufsbezeichnung drauf. Und das auch richtig so. Und nach den ganzen Dieselverfahren und so haben, glaube ich, viele Industrieunternehmen verstanden, dass die Nichteinhaltung mit technikrechtlichen Vorschriften ganz gerüttelt schiefgehen kann. Und ich glaube, diese Product Compliance Abteilungen sind eine gar nicht schlechte Antwort darauf, über das wir hier reden. Die werden schon eng mit QSQM zusammenarbeiten müssen. Die werden aber auch mit Compliance zusammenarbeiten dürfen, weil sie nämlich über Schulungen, über Reporting, über 24/7-Sicherstellungsprozesse typischen Compliance-Aufgaben ziemlich ähnlich sind. Und ich habe den Eindruck, dass sich Product Compliance sehr verfestigt als ein etablierter, eigener Bereich mit eigenem Wert. Wer das als Unternehmen so nicht hat und auch nicht haben möchte, kommt ja um das Problem nicht herum. Er hat dann halt eine Entscheidung getroffen, es so nicht zu nennen. Aber er wird dann andere Wege finden müssen, wie dieses Unternehmen organisatorisch reagiert darauf, dass es A, gesetzliche Vorschriften gibt, die sich B, auch noch dauernd ändern. Das muss ja auch noch jemand mitbekommen. Ja, es nützt ja gar nichts, wenn ich in so einer Art Foto heute, Juli 2024, festhalte, welche gesetzlichen Vorschriften es alles gibt, wenn dann morgen im August eine andere Vorschrift in Kraft tritt oder mein Engineering oder mein Vertrieb sagt, wir vernetzen das bisherige Produkt, also ich verändere nicht die Rechtslage, sondern die Produktlage. Da muss dann vielleicht ja auch einen geben im Haus, der mal den Hut auf hat, zu sagen, euch ist schon klar, dass ihr jetzt in einen völlig neuen Rechtsbereich, nämlich den der vernetzten Produkte, wandert. Das ist juristisch eine neue Produktgattung. Also irgendwo muss eine organisatorische Antwort her. Und die Rechtsabteilung, wenn ich das noch sozusagen sagen darf, also meine Kollegen in-house sind, man könnte jetzt meinen, es geht um Recht, darum sind das doch die, die man fragen muss. Aber dieses Technikrecht, dieses Produktrecht ist da selten wirklich verortet.
Und was ich jetzt auch gerade wieder bei Ihnen raushöre, also das eine ist natürlich, wenn man reagieren muss, wenn etwas vorgefallen ist, völlig klar. Und dann geht es ja auch in, wie Sie gesagt haben, im besten Fall in die Ursachen, nicht nur im besten Fall, sondern es muss dahin gehen zu sagen, was, wo waren die Ursachen und was lernen wir daraus so für die Zukunft, aber auch dieses Up-to-Date halten. Also womöglich habe ich jetzt kein Produkt, das nicht konform ist, das ist dann auch gut so, aber trotzdem ist es wichtig, dass ich etwas etabliere, um auch zu sagen, ich muss mich ja da auch auf dem Laufenden halten. Auf welche Gesetze muss ich da denn noch achten? Schreibt die EU was Neues vor? Gibt es in anderen Bereichen etwas im deutschen Recht, was jetzt eben auf mich abfällt? Wo könnte ich mich da dann auch noch informieren? Gibt es da für Sie bestimmte Anlaufstellen?
Ich kann nur dazu raten, das zu tun, was auch ich tue. Und das ist so, ich habe ganz viele Angeln gleichzeitig ausgeworfen. Ja, also es gibt natürlich verschiedene Branchenverbände, die jeweils für die Branchen relevante Neuerungen aus Brüssel gleich mal berichten, um das im Vorlauf. Es gibt einige, wenn auch gleich wenige Zeitschriften, Fachzeitschriften, die darüber berichten würden. Es gibt vielleicht auch den ein oder anderen Newsletter. Es gibt auf LinkedIn vielleicht bestimmte Gruppen, denen man folgen kann. Es ist ein bisschen den Finger in ganz viele Soßen halten. Den einen Kanal, den ich Ihnen empfehlen könnte, den gäbe es nicht. Der wäre ja eine Sensation. Aber gerade weil es ihn nicht gibt, ist es umso mühevoller, sich das zusammenzusuchen. Denn an einem Befund ändert sich nichts. Die gesetzlichen Vorschriften sind da. Ob ich sie durch einen Kanal serviert bekomme oder nicht.
Richtig. Und auch das Thema Vernetzung. Es ist ja für die DGQ auch das Zentrale zu sagen, wir bieten ja auch hier verschiedene Netzwerke an. Da haben sie auch nicht immer alles, sage ich mal, ad hoc. Aber es sind natürlich verschiedene Anlaufstellen da. Oder man kriegt eher mal auch etwas mit und den Blick dann darüber hinaus auch noch in anderen oder wie Sie es so schön gesagt haben, mehrere Angeln da auch auszuwerfen, ist wahrscheinlich ja das, was man braucht und wofür man sich aber auch die Ressource dann natürlich einplanen muss. Deswegen fand ich Ihre Erläuterung auch wichtig, sich Gedanken zu machen, wo setze ich das denn hin und wen beauftrage ich genau auch mit dem Bereich Product Compliance.
Jetzt könnten wir wahrscheinlich noch Werbung für Ihren Q-Talk machen, wo man sich so auch vernetzen kann. Wenn ich mit Geschäftsführungsebenen spreche, und das Thema ist viel zu selten, ehrlich gesagt, bei Geschäftsführungs- und Vorstandsebenen, es wird immer sozusagen als operativ in der zweiten oder dritten QSQM-Ebene gesehen. Es ist aber natürlich am Ende ein Management-Thema. Denn wer sich dann immer schwer tut, Ressourcen freizugeben, der hat bloß den Fall noch nicht erlebt, dass es schief geht. Weil was das kostet, so viel können sie an Ressourcen vorher gar nicht freigeben. Das ist den Leuten aber nicht klar. Und es scheint eine unausrottbare Notwendigkeit zu sein, dass man so ein Ding erstmal einmal komplett vor die Wand sieht, bis man Budget freischaufeln kann, um solche Sachen dann prozessseitig einzufangen.
Dann hoffen wir, dass einige diesen Aufruf hören und da vielleicht auch noch mal ein bisschen gerüttelt werden oder sich mal überlegen, sind wir da schon gut aufgestellt oder nicht. Wir kommen auch schon zum Ende unseres sehr kurzweiligen Podcastes hier. Vielleicht blicken wir auch noch mal, Sie haben es so schön gesagt, der Qualitätstag wirft seine Schatten voraus. Da haben wir das Thema Next Generation Q. Was wünschen Sie sich denn für das Thema Qualität von morgen?
Also ich baue natürlich sehr auf digitale Modelle, ja. Ich baue sehr darauf, dass über KI-Lösungen Informationen schneller, leichter, barrierefreier, verfügbarer sind, automatisch übersetzt, sodass wir vielleicht auch Informationsquellen aus dem Ausland zu unseren Informationsquellen machen. Vielleicht gibt es einen fantastischen norwegischen Newsletter, den nur keiner liest, weil er kein Norwegisch kann. Ich baue sehr darauf, dass wir sozusagen über solche modernen Tools die Qualitätssicherung in eine neue Ebene heben können, weil ich auch glaube, dass wir in eine Zeit kommen werden, wo wir aus den seriellen Hunderttausender-Produkten viel stärker in die Individualisierung kommen werden. Und zwar nicht nur in der Medizin, dass es quasi individuelle Pharma-Medikamente gibt, sondern auch in den Produkten, was es im Schuhbereich ja häufig schon gibt, dass ich mir sozusagen einzelne Schuhe designe. Da werde ich dann ja richtig in die Herausforderung laufen, dass ich im Grunde serielles QS kombinieren muss mit individuellen Einzelprodukten.
Sehr schön. Und zum Thema KI hatten wir auch schon einen Podcast. Den kann ich an der Stelle auch empfehlen. Ich danke Ihnen, Herr Klint, ganz herzlich für die spannenden Einblicke, die Sie uns heute hier gegeben haben. Es war sehr eindrücklich, dass Sie auch mal ganz konkret gesagt haben, wo befinden sich da einige Und vielleicht haben einige diesen Aufruf jetzt auch für sich nochmal wahrgenommen. Wir haben viel über Sensibilität auch gehört, warum es so wichtig ist, sich damit zu sprechen, über Management-Ebene und im Bereich QM, QS und auch die Notwendigkeit natürlich, das bestmöglich abzuwenden. Auch das, glaube ich, ist heute wieder sehr gut rausgekommen. Vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns waren und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörenden, fürs Einschalten. Wie immer freuen wir uns auch, wenn Sie Ihre Gedanken, Anregungen und Kritik mit uns teilen. Zu dieser Folge treten Sie damit dann gerne mit uns in Kontakt auf den DGQ-Social-Media-Kanälen, im DGQ-Blog oder auf unserer Netzwerkplattform DGQ+. Bis zum nächsten Mal und machen Sie's cool.
Vielen Dank.